Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Heute zu Gast bei mir Frau Bessers-Siegmund, Frau Cora Bessers-Siegmund. Herzlich willkommen, Cora.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ich freue mich auch. Cora, Erfolg darf leicht sein. Wie glaubwürdig ist dieser Satz für dich in diesem Moment?
Ja, das ist nicht nur glaubwürdig, sondern wir wissen aus unserer Wingwave-Forschung, dass es tatsächlich so ist.
Cora, damit die Leute, die uns zuhören, das sind in erster Linie Unternehmer und Unternehmerinnen, wissen, wer du bist, ein paar Worte zu dir. Du bist Diplompsychologin, approbierte Psychotherapeutin, NLP-Lehrtrainerin und NLP-Lehrcoach. Du bist Begründerin von Wingwave und auch Lehrtrainerin dieser Methode Wingwave. Die hast du im Jahr 2001 begründet. Und diese Wingwave-Methode, das sind mittlerweile international über 10.000 Wingwave-Coaches, die das Ganze anwenden. Du bist außerdem auch Supervisorin für EMDR. Das vertiefe ich an der Stelle jetzt nicht, was es heißt. Die Leute können auch gerne auf die Homepage gehen. Und seit über 20 Jahren leitest du mit deinem Mann Harry, der ist auch Diplompsychologe, das Bessers-Siegmund-Institut, das sich im Herzen Hamburg befindet. Eure Tochter Lola, die ist inzwischen auch in der Geschäftsleitung aktiv, richtig?
Das ist richtig, ja.
Möchtest du gerne was hinzufügen noch zu deiner Vorstellung oder ist soweit erstmal alles gesagt?
Ja, ich möchte gern noch sagen, dass ich die Methode Wingwave zusammen mit meinem Mann Harry Siegmund entwickelt habe. Wir haben zusammen Psychologie studiert und Lola ist Wirtschaftspsychologin vom Studium her und vom Abschluss her. Und das ist jetzt eine schöne Ergänzung als Familienunternehmen.
Wow, da komme ich gerne nachher auch nochmal zu sprechen, wie das mit der Unternehmensnachfolge so war. Vielen Dank. Einige Fragen jetzt an dich. Und zwar, du hast ja, was wir gerade auch schon angesprochen haben, 2001 eine eigene Methode entwickelt, die ja jetzt, wie wir gehört haben, von schon inzwischen 10.000 Coaches international angewandt wird. Was war der Moment, der dich dazu gebracht hat, diese Methode zu entwickeln? Und was macht sie aus deiner Sicht so besonders?
Das ist schon ein wichtiges Stichwort. Es war nämlich kein Moment. Es war ein Prozess. Als Harry und ich fertig waren mit unserem Psychologiestudium in den 80er Jahren, da haben wir per Zufall Kontakt bekommen zu einer Patientengruppe, und zwar Schmerzpatienten. Und es war damals ganz unüblich, dass man die Idee ernst nahm, dass man Schmerzen mit psychologischen Methoden managen kann. Und wir waren damals nur 6 Psychologen oder Psychotherapeuten in ganz Deutschland, die das Thema überhaupt angepackt haben und ernst genommen haben, weil man dachte bis dahin, Psychologie, ja, das ist, wenn man Ängste hat, wenn man Depressionen hat. Und da kann man bei Schmerz nicht so viel ausrichten. Vor allen Dingen ist es so, dass Schmerzpatienten es schlichtweg tatsächlich nicht aushalten, ein Jahr lang zu einer Therapie zu gehen und zu hoffen, das hilft irgendwann. Nein, wir haben gesagt, wir wollen diesen Menschen schon in der Sitzung selber was Positives mitgeben. Das kann ein gutes Gefühl sein, das kann eine Zuversicht, ein Hoffnungsschimmer sein, vielleicht sogar aber auch objektiv eine Linderung der Beschwerden. Und da konnten wir mit den Methoden, die wir studiert hatten, nicht so viel anfangen und haben dann schon sehr früh das neurolinguistische Programmieren entdeckt, wo sehr, sehr sorgfältig zum Beispiel auch mit Sprache gearbeitet wird. Ich sage ein Beispiel, wenn die Hörer des Podcasts heute einen schönen Tag haben wollen, dann wäre es wichtig, wenn sie den ganzen Tag möglichst nicht an ein Krokodil denken. So, und das geht natürlich nicht, ja?
Richtig.
Und
Wir
deswegen
denken
haben,
jetzt alle an das Krokodil.
ja, das ist ja sofort da, so ist unser Gehirn. Es reagiert sehr prompt auf Worte, Wörter, auf Sätze. Und dann haben wir uns angeschaut, was gibt es denn da in der Schmerzbehandlung? Und da gibt es zum Beispiel sowas wie ein Schmerztagebuch. Und da haben wir gleich draus gemacht, Körpererlebnistagebuch. Da konnten die Menschen auch eintragen, an welchen Tagen es ihnen gut geht. Und wir haben mit ihnen auch geübt, Körperbereiche sehr bewusst wahrzunehmen, die angenehme Zeichen schicken. Das kann auch die Nasenspitze sein. Also man muss nicht den ganzen Tag an seinen Rücken denken, wenn der Rücken ein Problem hat, sondern wir können auch Achtsamkeit auf Punkte lenken, die gute Emotionen auslösen. Und da haben diese Patienten sehr gut drauf reagiert. Deswegen hat uns das angespornt und wir haben im Laufe der Jahre immer wieder Methoden gesammelt und gesucht, die geeignet sind, dass möglichst im Kontakt selbst etwas für den Menschen wahrnehmbar Positives geschieht. Und aus dieser Sammlung von Einzelelementen ist dann in 2021 eben das WingWave geworden. Und deswegen hat das, wie gesagt, also wenn es ein Moment war, war es ein sehr langer.
Ja, und weil du gerade sagst, 2021, es war 2001, oder?
2001, ja.
Ja. Und es klingt auch danach, als ob ihr echte Pionierarbeit leisten musstet gegen viele Widerstände. Haben sich diese Widerstände inzwischen gelegt oder sind die nach wie vor da?
Zunächst gab es schon Widerstände gegen das NLP. In Deutschland wird immer noch gesagt, es sei nicht wissenschaftlich. In anderen Ländern sieht man es anders. In Österreich bezahlen die Krankenversicherungen NLP. Aber was bei uns war, ist tatsächlich, dass nicht wir überzeugt haben die Patienten. Und deswegen gab es in den ganzen 90er Jahren, bevor das Psychotherapeutengesetz verabschiedet wurde, von der Kassenärztlichen Vereinigung in Hamburg einen extra Erlass, der erlaubt hat, dass Kassen unser NLP als Schmerzbehandlung bezahlen, weil die Ergebnisse so gut waren. Also das war schon mal ein beachtlich gutes Feedback, sind dann auch sehr viele Ärzte zu uns in die Ausbildung gekommen, weil so kam unsere Ausbildungstätigkeit zustande, weil viele Menschen in den Gesundheitsberufen gesagt haben, können wir das lernen, was ihr da mit den Patienten macht. Und so sind wir auch in den Ausbildungsbereich gekommen.
Ah, verstehe. So
Ne?
seid ihr in die Ausbildung gegangen und dann seid ihr auch in Unternehmungen gegangen, weil ihr beratet ja auch ganz aktiv Unternehmen, ja.
Ja, also wir gehören auch zum Beispiel beim Unternehmen Volkswagen zu den Coaches der ersten Stunde. Wir waren auch da 1994, als es da anfing, zunächst 7 oder 8 Coaches für Volkswagen. Und das sind heute Hunderte. Ja, und das kam aber auch daher, dass wir dann mit diesen Kurzhantelmethoden uns weiterentwickelt haben und haben gesagt, wenn das schon bei so einer sehr, sehr schwierigen Gruppe wie den Schmerzpatienten so gut funktioniert, dann wollen wir diese Methoden auch so nutzen, dass sie im Alltag zur Lebensbewältigung und auch zur Planung von ganz persönlichen Zielen nützlich gemacht wird. Also zum Beispiel eine Prüfung bestehen, ja, oder ein Vorstellungsgespräch meistern oder einen Kunden gewinnen oder ein sportliches Ereignis positiv abschließen. Ja, und da sind wir heute noch der Meinung, dass es so wichtig ist, dass Psychologie auch im täglichen Leben eine Kraftquelle ist und wird und dass es selbstverständlicher wird. Denn so, das ist unsere Überzeugung, könnte man in einzelnen oder vielen Fällen auch vermeiden, dass es irgendwann zu einem Burnout und dann eben zur Notwendigkeit einer Therapie kommt. Je früher man damit anfängt, vor allen Dingen schon bei Kindern und Jugendlichen, also desto eher lernen die Menschen etwas für sich zu tun und selber vielleicht später als Ergebnis eines Coachings, einer Therapie auch gut auf sich zu achten.
Ja, ich finde das so spannend und auch so wichtig und wertvoll, dass ihr das schon so viele Jahre macht und dass du auch Prävention ansprichst, weil gerade das Thema Burnout, das ist ja im Moment das, was ja, also was ja auch die Zahlen schnell nach oben. Also es ist kein Zufall, dass ich Erfolg darf leicht ins Leben gerufen habe, weil ich denke, wir müssen dann wirklich einen neuen Pfad einschlagen und dringend darauf hinweisen, dass wir hier präventiv unterwegs sein wollen mit Sprache und auch mit Emotionen. Ich komme mal zum nächsten Thema und sage vielen Dank schon einmal an der Stelle. Glück und Epigenetik. Dein Kongress, der war ja jetzt aktuell im November hier in Hamburg im Hotel Hafen. Und da ging es ja um das Thema Epigenetik und Glück. Was fasziniert dich an dieser Verbindung und was glaubst du, wie Unternehmer und Führungskräfte diese Erkenntnisse für sich nutzen können, beruflich und privat?
Vielleicht fangen wir nochmal mit diesem Wort an. Vielleicht weiß ich nicht, ob alle den Begriff kennen, Epigenetik. Das meint, dass wir von Generation, wir Menschen, also nicht nur auf unseren körperlich vererbten Genen Informationen weitergeben an die nächsten Generationen, sondern dass auch unsere Erfahrungen im genetischen Fundus mit weitergegeben werden können. Bekannt wurde der Begriff durch das Thema transgenerationale Prägung, wo man sich aber mehr um traumatisierende Erlebnisse gekümmert hat, also sich dafür interessiert hat und festgestellt hat, dass traumatische Erlebnisse weitergegeben werden können an nächste Generationen. Also ich sage mal ein Beispiel, man könnte eine Ängstlichkeit bei einem Menschen manchmal auch darauf zurückführen, dass die Großeltern einschneidende, also negativ einschneidende Kriegserlebnisse hatten. Das ist mittlerweile auch relativ gut belegt. Allerdings nur an Erfahrungsberichten von Menschen, dass man da Untersuchungen gemacht hat. Und tatsächlich im biologischen Bereich hat man ganz viel mit Mäusen experimentiert. Ja, also dass zum Beispiel Mäuse einen Schreck bekommen haben und gleichzeitig gab es zu dem Schreck einen Duft von Apfelblüten, ist ein ganz bekanntes Experiment. Und 3, 4 Generationen später hatten die Mäuschen, die den ursprünglichen Schrecken gar nicht erlebt haben, trotzdem ängstliche Reaktionen, wenn sie den Duft gerochen haben. Ja? So, und nun haben wir aber gesagt, könnte es auch sein, oder wir sind überzeugt davon, dass wir auch an andere Generationen Positives weitergeben können. Also, dass auch positive Erfahrungen und Erlebnisse vielleicht im genetischen Fundus einen Platz finden und auch weitergegeben werden, wie zum Beispiel Zuversicht, Gesundheit, auch zum Beispiel kognitives Leistungsvermögen, was eigentlich nur möglich ist, wenn man sich psychisch wohlfühlt. Und das war unser Thema bei diesem Kongress. Es hat mich sehr gefreut, dass wir hatten sehr gute Speaker. Also einmal Herrn Peter Spork, Dr. Peter Spork, der ist Wissenschaftsjournalist und mit dem Thema schon lange unterwegs. Dann Frau Dr. Olivia Engmann, die hat sogar einen Lehrstuhl für Neuroepigenetik. Und die haben beide zu uns gesagt, das ist so wichtig, dass man Epigenetik auch mal so versteht und dann auch für sich selber auch wahrnimmt, so wie ich lebe und mich verhalte und was ich für eine Atmosphäre verbreite. Das hat auch eine Wirkung auf den jungen Menschen, der mit mir zusammen ist. Das muss nicht unbedingt das eigene Kind sein, können auch meinetwegen Schüler sein. Und positive Erfahrungen geben Menschen dann über die Epigenetik an die nächste Generation weiter.
Und wie können denn Unternehmer und Führungskräfte diese Erkenntnisse über Epigenetik für sich beruflich und persönlich nutzen? Ganz praktisch.
Ja, wir haben ja den Begriff Glück auch mit im Programm gehabt. Und ich möchte mal kurz sagen, wie dieser Begriff überhaupt zustande kommt, was die Sprachforschung sagt. Und zwar Glück kommt von dem Wort gelingen eigentlich. Das ist ein und derselbe Wortstamm. Und es war früher so, dass Dachdecker Dachziegel so versucht haben zu legen, dass keine Lücke zwischen ihnen ist und es nicht durchregnet. Also ohne es nicht. Und wenn es gelungen war, geluck, ja, dann war das Dach dicht und hat geschützt. Ja. So, und nun kommen wir wieder mal zu dem Begriff Glück zurück, gelingen. Wir sagen nicht, Glück ist etwas, das man hat, weil man ein Kleeblatt gefunden hat, sondern Glück stellt sich ein, wenn ich mir etwas vornehme und es gelingt. Ja, also das ist im Grunde genommen auch laut Forschung, also eigentlich das tiefste Glücksgefühl, das Menschen haben können. Kein Lottogewinn, sondern ich hatte eine Idee, ich habe diese Idee realisiert und wie ein Kuchen, der aus dem Ofen kommt und gelungen ist, ja, kann auch unter ein Unternehmensergebnis nicht aus dem Ofen kommen, aber vielleicht in der Bilanz stehen. Und man freut sich, dass es gelungen ist. Und wie kann ich das ins Bewusstsein heben? Und da kommen wir auf die Unternehmen natürlich durch auch professionelle Feedback-Kulturen. Ja, also meine ganz praktische Antwort. Also ich höre heute noch, dass es Führungskräfte gibt, die sagen, wenn ich nichts sage, heißt es, hier ist alles in Ordnung. Ja, es ist immer noch ein Wort, das umgeht, man glaubt es kaum. Und zwar verwechselt man auch Lob und Feedback. Ja, also unser Gehirn braucht eine Bestätigung für gelungene Dinge, dass man sagt, so war das gut und so war das richtig. Und, das führt erst zur Wiederholung. Krokodiltechnisch, ich nehme das Krokodil nochmal. Ja, wir müssen auch Worte haben, die Erfolgsrezepte machen. Also ich sage mir ein Beispiel, du gehst in ein Restaurant und da kommt der Service und du sagst, ich möchte als Vorspeise keine Suppe, ich mag keine Suppen. Und als Hauptspeise möchte ich kein Fleisch, weil ich bin Veganerin. Und als Nachtisch bitte kein Pudding. Ne? So, und da wird dir keiner irgendwas bringen, was dir schmeckt. Sondern der Service hätte ganz konkrete Worte und also wenn es keine Suppe sein soll, dann bitte ein Salat. Und Salat wird man dir bringen, wenn du das Wort Salat sagst. Ja? So, und so ist es eben auch letztendlich mit allen Dingen, die wir serviert bekommen wollen vom Leben. Ja? Oder die tatsächlich unser Gehirn in die Tat umsetzt. Und dazu bedarf es zum Beispiel auch einer präzisen Wortwahl und einer Bestätigung. Ich sage dir mal ein anderes Beispiel, es soll angeblich ein Skispringer-Club geben, wo die Coaches die Skispringer filmen, wenn sie springen. Aber bevor man sich zusammen den Film anschaut, hat der Coach alle Stellen rausgeschnitten, wo die Haltung nicht okay war. Man zeigt den Sportlern nur die richtige Haltung, die sie hatten. Weil man sagt, nur dann kann das Gehirn genau das wiederholen. Ja, also eine etwas längere Antwort. Glück heißt für uns gelingen.
Ja, und damit erschließt sich mir auch, warum viele, die sich mit Glück beschäftigen, das auf sich übertragen wollen, auch immer von einem gelingenden Leben sprechen.
Ja.
Das ist ja auch in der Zeitgeistforschung so stark auch im Moment das Thema. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wenn ich gerade spontan an Erfolg darf leicht sein denke, dann ist mir natürlich auch doppelt klar, was du sagst, dass dieser hirnfreundliche Ansatz dadurch natürlich auch geebnet wird. Erfolg darf leicht sein, heißt ja schon mal der Erlauber, den muss man sich natürlich selber geben, aber dass es auch leicht sein darf. Wenn das Gehirn ständig denkt, Erfolg darf nicht leicht sein, also das nicht schaltet oder Erfolg muss leicht sein, dann ist da immer der Druck drin und da merkt man schon, dass die Wortwahl schon entscheidend ist, auf welchem Pfad man denn wandern will. Kann
Ja,
man das vergleichen oder würdest du sagen, das ist jetzt nicht der gelungenste Transfer?
doch, das ist auf jeden Fall. Also ich möchte mal kurz auf unsere WingWave-Methode kommen, die du erwähnt hast. Die ist auch dafür bekannt, dass wir den ganzen Coaching-Prozess durch ein Muskelfeedback begleiten. Das ist ein Test mit den Handmuskeln, Daumen und Finger. Und dieser Test wurde auch von der Deutschen Sporthochschule sehr gut beforscht. Und wir unterstellen, dass wenn ein Mensch mental sich gut fühlt, also ein gutes subjektives Erleben hat, dass er dann die meiste Körperkraft generieren kann. Und das wurde in der Forschung auch nochmal bestätigt. Also wir haben die meiste Kraft in den Händen, aber auch die meiste Kraft beim Springen. Und wir sind am schnellsten sogar beim Laufen mit positiven Emotionen. Das wurde alles beforscht und bestätigt, weil man könnte ja auch sagen, ja, wenn der Mensch sich wohlfühlt, ist er besonders schlapp, weil er dann gerade sich so schön gechillt fühlt. Aber das ist es nicht. Wir entwickeln die meiste Körperkraft bei positiven Emotionen. Und nun muss man dazu sagen, wenn die gute Kraft da ist, die gute Körperspannung, dann vermittelt das wirklich ein leichtes Gefühl. Weil wenn wir keine gute Körperspannung haben, müssen wir gegen die Erdanziehung kämpfen. Ja, also wir brauchen die gute, gesunde Körperspannung, um zum Beispiel einen Freudensprung zu machen. Ohne kommt man nicht hoch. Und das siehst du schon bei Kindern. Ja, also wenn die morgens aufwachen und sind wach und fröhlich oder sie sollen, oder man geht zum Weihnachtsmärchen, es ist jetzt gerade die Weihnachtszeit, dann springen und hüpfen sie und freuen sich. Und das geht aber nur, wenn wir nicht nur Muskeln haben, sondern wenn die Muskeln auch den gesunden Tonus haben. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass wenn ich gehe, dass auch schon allein beim Gehen ich mich leicht fühle. Es hat nichts mit der Waage zu tun. Und wenn mir der gesunde Muskeltonus fehlt, habe ich den schleppenden Gang, weiche Knie, der Kopf hängt. Und das ist ein schweres Gefühl. Und deswegen sagen Menschen auch, fällt mir leicht, fällt mir schwer. Ja, und wenn man so, zum Beispiel sagt, fällt mir leicht, das heißt nicht, ich mache hier oberflächliche Dinge. Das heißt, ich fühle mich in meinem Element, ich bin im Flow,
Und ich kann die Kraft abrufen, ich kann sie einsetzen gezielt.
die fließt. Ne? Und also eine gute Energie zu haben, kognitiv und körperlich, geht immer mit einem subjektiv leichten Körpererleben einher.
Und ich finde das unglaublich spannend, den Test, den du da jetzt angesprochen hast, auch für die Zuhörer nochmal. Das ist eben faszinierend, weil man über die Hände das Kraftniveau abruft. Und was ich eben auch toll finde, ist, dass man eben auch sofort koppeln kann, Kopf, also was im Kopf stattfindet und die Schwächung eben sofort zeigen kann, wenn ein Gedanke gedacht wird, der schwächt, dass es man da sofort auf den Punkt sieht. Okay, wenn du jetzt den Gedanken änderst, kriegst du dann auch eben eine andere Emotion. Also so in diese Kombination finde ich eben auch toll, Cora, dass man hier eben einerseits mit dem Kraftniveau arbeitet, aber dass man eben auch gleichzeitig sieht, wie uns die Sprache oft blockiert im Gehirn. Und wenn man dann die Sprache wieder ändert, dann kann es wieder leichter werden, wenn aber eine Emotion natürlich, eine positive, hier mit dran gekoppelt wird. Also, um es anders zu sagen, bei Erfolg darf leicht sein. Ich werde da oft gefragt, ja, aber nur positiv denken reicht doch nicht. Da sage ich immer richtig, stimmt. Es reicht nicht. Es ist wichtig, dass die positive Emotion, zum Beispiel der Lebensfreude, hier mit dran gekoppelt ist, dass man, was du sagst, ja, die Emotion dann die Energie auch reinfließen lassen kann, diese Kraft, die dann da ist. Also vom Prinzip.
Ja, also Astrid, da sprichst du wirklich ein ganz großes, ich will es richtig sagen, Missverständnis an. Wenn Dinge leicht fallen, ja, heißt es nicht, dass man keine schweren Aufgaben hat.
Richtig, das ist nämlich das, was
Ja,
viele meinen. Ja,
genau. Und
also das
deswegen,
Hängemattenprinzip, das ist es nämlich nicht.
nein, nein, ganz im Gegenteil. Das heißt, sich einer Sache gewachsen fühlen, nicht? Und es gibt im Deutschen eine ganz kraftvolle Metapher, die heißt, jemand packt den Stier bei den Hörnern. So. Und keiner findet es lustig, wenn ein wütender Stier auf einen zuläuft. Ja? Aber es ist schön, wenn man die Kraft verspürt, ihn bei den Hörnern zu packen und sagen, lass das mal, zumindest mit mir kannst du es nicht versuchen.
Ja, schönes Bild. Ja,
Ja?
danke. Ja.
So, und das ist mit dieser Metapher gemeint. Und das ist aber auch so, wer das kann, dem fällt es auch leicht.
Ja.
Ja, so, und das ist eigentlich der Zauber hinter der Leichtigkeit.
Danke dir. Ich komme mal auch zur Frage, Methoden und Pragmatik sind die Stichworte. Und zwar, wir teilen ja beide die Leidenschaft für Methoden, die schnell gehen und gleichzeitig tief wirken. Ich komme ja eher von der linguistischen, sprachwissenschaftlichen Seite und habe ja über NLP damals zu WingWave gefunden, zu deiner Methode. Jetzt ist ja gerade für Unternehmer und Performer wichtig, Leistung zu bringen, also den Stier bei den Hörnern zu packen, ohne selbst auszubrennen. Was würdest du sagen, was ist der effektivste Ansatz, um in stressigen Zeiten wieder schnell in die eigene Kraft zu kommen? Also was kann der Einzelne tun? Und was kann er vielleicht auch tun mit Hilfe von eben Coachings, die man machen kann?
Also wir haben dazu ja dieses Konzept entwickelt, Work-Health-Balance. Und unser Motto ist aktive Balance mitten im Leben. Und damit meinen wir, dass ich schon auf dem Arbeitsweg Gutes für mich tun kann. Ja, und zwar bieten wir bei diesem Ansatz so kleine Sachen an, die man in einer Minute immer mal wieder zum Krafttanken benutzen kann. Ja, das sind mental kleine Mentalübungen, wie ich vorhin schon ein Beispiel sagte, welche Zelle in meinem Körper fühlt sich jetzt gerade am besten an. Ja, dass man zwischendurch ganz wichtig, so wichtig, jetzt, du hast von EMDR erwähnt, Eye Movement, dass man zwischendurch ganz einfach zum Beispiel seine Augen mal wandern lässt. Ja, so, und dass man natürlich auch so Kleinigkeiten bedenkt, wie auch mal länger ausatmen als einatmen. Das sind alles so kleine Kraft, so Reserven, die ich tagsüber schon mal nutzen kann. Und wir sind ganz dagegen, dass man sagt, also ich arbeite durch und bin ausgequetscht wie eine Zitrone, wenn ich nach Hause komme. Und dann ist es Zeit für eine Achtsamkeitsübung oder für. Ja, also das ist so getrennt voneinander,
Ja,
ja,
unsinnig, ja.
dass wir sagen, webe es doch in deinen Alltag ein. Ja, also das ist mir ganz wichtig. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Kinder gern hüpfen, wenn sie sich freuen, ist bei Erwachsenen nicht anders. Also man hat auch eine andere Forschung von einem Herrn Michalak, Johannes Michalak hat gezeigt, wenn wir bewusst fröhlich gehen. Also wir müssen noch nicht mal uns fröhlich fühlen, sondern wir müssen gehen wie ein fröhlicher Mensch, wenn wir uns hinterher viel präziser an positive Wörter in Texten erinnern. Und deswegen sagen wir, Gang zum Kopierer, Gang zum Scanner, vielleicht mal mit zwei, drei Hüpfern dazwischen. Ja,
Ja,
also wir
finde ich
sind
toll.
ja, das sage ich nur mal als kleines Beispiel, und wir vermitteln aber auch das Know-how, warum das so viel bringen kann. Ja. Und man darf eine Sache auch nicht vergessen, wenn wir immer über Burnout sprechen. Also das heißt ja auch nicht, dass Leute irgendwie nicht sich wohlfühlen bei der Arbeit, weil der Vorgesetzte oder der Kollege nicht nett ist. Das wird ja ganz vergessen, dass es eigentlich mal hieß, jemand übertreibt mit dem Arbeiten. Ja, also er vergisst, für sich zu sorgen, vergisst, zwischendurch zu tanken. Daher das Brennen. Also man kann eigentlich nur einen Burnout haben, wenn man vorher gebrannt hat. So, und das ist das große Thema, dass die Menschen denken, sie können joggen durch den Arbeitsalltag, ohne zwischendurch auch Gutes für sich zu tun. Na, ich habe auch ein Beispiel dafür. Ich habe eine Pflanze. Und da sagt jemand zu mir, ja, die braucht alle 2 Tage ein bisschen Wasser. Und dann sage ich, ach, das finde ich aber anstrengend. Ich gebe dir lieber einmal im Monat 10 Liter. Ja? So, also das ist mathematisch ist es okay, aber
Das ist
biologisch ist
unnatürlich.
es eine Katastrophe. Und deswegen sagen wir auch gerade bei solchen Themen, wir sagen, warte doch nicht ab, bis die Blätter abfallen. Ja, sondern wir sagen, diese kleinen Sachen, die wir den Menschen beibringen, vor allen Dingen, da kann ich noch was zu sagen, gerade mit den Augenbewegungen, da sagen wir, das ist, siehst du, wie, als dass man täglich ein bisschen ein Blümchen begießt, und das Blümchen bist du selbst.
Ja, sehr schön. Also ich finde das ganz toll, weil ich ja auch ich mag diese botanische Metapher auch am allerliebsten, weil es natürlich ist und vieles, was in Unternehmen oft passiert, eben unnatürlich ist. Und wenn dann jetzt das Tracken und die Mathematik jetzt immer mehr in den Vordergrund rückt, dann muss man da schon gegensteuern, den Leuten das auch mal klar machen, dass das Gras nicht schneller wächst, wenn man dran zieht und dass wir natürliche Dinge brauchen und natürliche Rahmenbedingungen. Und finde das sehr, sehr nachvollziehbar für mich. Ich habe übrigens das Ganze nur, um es mal haptisch zu machen, in den Unternehmen mal an die Hand gegeben, auch jetzt als mentales Boxenstopp-Prinzip, wo ich eine Flasche, die heißt Ideensprudel, an die Hand gebe, wo die Aufgabe nur darin besteht, diese leere Flasche mindestens dreimal am Tag zur Selbstfürsorge zu füllen und sich nur darauf zu konzentrieren. Ich habe diese leere Flasche und nur ich und mein Ideensprudel gehen jetzt irgendwo hin, füllen diese Flasche. Und man setzt sich nur hin, schon beim Sitzen konzentriert man sich mal, ob man sich überhaupt noch spürt, trinkt dieses Wasser in nur 2, 3 Minuten. Auch da soll kein Zeitstress entstehen. Man ist nur mit sich. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann ist die Möglichkeit gegeben, bei Unternehmen, die noch keine Ruheräume für die Leute oder für die High Performer etabliert haben, zumindest, dass die es für sich mal schaffen, diese Selbstfürsorge zu kommen, weil es manchmal fatal ist, wenn ich Leute höre, die haben einen Vorstandsassistenz und die sagen, selbst beim Reden mit dem Chef kommen die nicht mehr ins, sie wollen, die haben die Bewegung, dass sie sich hinsetzen wollen, aber stellen fest, nee, ich muss ja eh gleich wieder raus. Und wenn man das den Tag über macht, dass man nur rennt, braucht man sich wirklich nicht wundern, wie du schon sagst, dass man da die Selbstfürsorge vergisst und ausbrennt. Ja.
Ja, und vor allen Dingen geht es ja um ein ganz wichtiges Organ, das wir haben, das ist das Gehirn.
Ja.
Nicht? So, und das sollte den Unternehmen auch klar sein, dass ein gut funktionierendes Gehirn ein Riesenkapital ist.
Ja.
Nicht? Und unser Gehirn arbeitet leider nicht so gut unter Stress. Das
Ja.
kann man ganz genau sehen, auch in Aufnahmen, also die das Gehirn bei der Arbeit zeigen. Und da spielt auch Zeit keine Rolle. Also wer 3 Überstunden macht und ist in der Zeit nur gestresst, wird auch nicht so viel mehr bringen als eine
Ja.
Person, die effektiv arbeiten kann, weil sie im Flow ist.
Ja. Und da schließt sich ja auch die Frage an, die mir auch wichtig ist, dir zu stellen, nämlich der Umgang mit Skeptikern. Dahingehend, ich erlebe immer wieder, dass Menschen, die sehr auf Zahlen und Logik fixiert sind, sich schwer damit tun, sich auf schnelle und einfache Methoden einzulassen. Das hat vermutlich eben auch mit dieser Kontrolle zu tun, die man allein schon, wenn man den Fingertest mal anbietet, wo sie dann eher schwer haben, da mitzugehen. Was sind deine Erfahrungen mit solchen Skeptikern und wie bringst du die ins Erleben und auch dahin, dass sie sich mal etwas entspannen, was diese sehr große Kontrolle mit sich bringt und dieses, was manchmal auch in ein extremes Misstrauen geht, das ich da wahrnehme, dass man, weil man so stark alles unter Kontrolle haben will und alles im Griff haben will, dass man da gar nicht mehr oft locker ist und in eine Überspannung fällt, die man ja auch sehr gut über die Hände dann messen kann. Wie gehst du damit um? Wie bietest du das denn an, dass die sagen, ich lasse mich mal drauf ein? Oder kommen
Also,
die einfach schon so erschöpft zu euch und sagen, du, es ist alles egal, mir tut alles weh, macht einfach.
was im Coaching sehr wichtig ist, auch in der Therapie, das nennt man heutzutage Psychoedukation. Also beispielsweise habe ich auch immer so Gehirnaufnahmen dabei von einem gestressten Gehirn oder wie sieht das Gehirn aus, wenn wir im Flow sind, das zeige ich auch. Noch eine Sache mit dem Eye-Movement, also Kleinigkeit.
Ja, das wäre schön, wenn du das auch
Ja,
noch mal erzählst, weil das ja die
ja.
Hörer gar nicht kennen mit dem
Genau. Also es ist
EMDR.
so, genau, das ist ja eine Methode, die zunächst aufgegriffen hat, dass wir nachts unsere Augen sehr stark bewegen, wenn wir in Träumen die Erlebnisse des Tages verarbeiten. Ich darf das mal abkürzen. Das ein paar verwegene, vor allen Dingen NLP-Therapeuten, haben in den 80er Jahren gesagt, wenn Reden nicht hilft, um mit einem Stress klarzukommen, wir machen das einfach mal so, derjenige soll tagsüber an ein Thema denken, wo man innerlich festhängt. Und wir bewegen tagsüber mal die Augen gewollt, um das Gehirn dazu anzuregen, damit genauso zu arbeiten, wie es es sonst eigentlich nachts eigentlich sehr gut macht. Und da hat man festgestellt, dass Menschen plötzlich wieder über Dinge hinwegkommen, unschöne Erinnerungen schneller vergessen können, wieder bewusster bei positiver Wahrnehmung sind. Und das alles durch so eine Intervention, die nicht den Verstand anspricht, sondern eigentlich den Körper. Denn die Augenbewegungen sind ja eine körperliche Reaktion. Und man kann auch sehr gut sehen, wenn der Blick starre ist, dass wir dann sehr wenig Funktionalität im Gehirn haben. Das heißt, die vielen Bereiche des Gehirns, die hat man zwar, aber sie arbeiten nicht toll zusammen. Ne? Deswegen muss ich schon sagen, es ist schon was dran, wenn man sagt, jemand habe alle beisammen. Ja? Also, Ja, also man nennt das heute Konnektivität im Gehirn und das ist bei vielen nicht gegeben, wenn sie Stress haben. Und man kann zum Beispiel dann sich auch vorstellen, was passiert. Ich wache morgens auf, gucke auf mein Handy. Ich gehe in den Job, gucke den ganzen Tag auf den Monitor. Ich gehe nach Hause, ich gucke den ganzen Abend Netflix. Da bewegen die Augen sich ja gar nicht mehr. Ne? So, und deswegen sind zum Beispiel so kleine Eye-Movement-Übungen, man nennt es heutzutage der flüssige Blick. Die sind Gold wert, ja, um zwischendurch auch mal wieder die verschiedensten Bereiche des Gehirns dazu nett zu überreden, dass sie schön zusammenarbeiten sollen. Aber ich möchte noch eine andere Frage von dir beantworten, die Frage der Skeptiker, ne? Also die kann man jetzt auch nicht nur durch solche, ja, letztendlich Fakten einfangen, sondern es handelt sich bei den Skeptikern im Grunde genommen um das Problem eines uralten Aberglaubens. Ja?
Erzähl,
Darf ich
welcher
das
Aberglaube
kurz
steckt
erklären?
dahinter?
Ja, ein uralter. Also kaum hatte der Mensch sein Gehirn. Ja? Da ist ihm aufgefallen, dass er nicht alles machen kann. Er kann zum Beispiel es nicht regnen lassen. Das ist etwas, was der Mensch per se sehr schwer erträgt. Er möchte eigentlich alles mitbestimmen können. So, dann hat man sich gesagt, Lösung, da ist ja wohl jemand, der lässt es regnen. So, und dann machen wir mit dem einen Deal. Ja, also ich schlachte mein schönstes Schaf, damit ich dem zeige, dass mir das sehr viel bedeutet und mir zu regnen. Und das hat vielleicht auch mal geklappt. Vielleicht hat es auch ein zweites Mal geklappt. Beim dritten Mal vielleicht nicht. So, und dann haben die Menschen auf der ganzen Welt, es hätte ja einen ganz normalen Exit gegeben, dass man sagt, vielleicht regnet es nicht, wenn man Schafe schlachtet. Ja? Aber man hat sich überlegt, weil es war zu schön, die Idee, ich kann mitmischen, die wollte man nicht hergeben. Deswegen hat man gesagt, oh, ich hätte zwei nehmen sollen. Das war mein Fehler. Ich hätte zwei Schafe nehmen sollen, damit ich dem zeige, dass mir das so richtig wehtut und das ist meine Bezahlung. Schmerz als Bezahlung, um ein schönes Ergebnis zu bekommen. Das ist der Aberglaube. Ja, und später war es so, dass auf der ganzen Welt, das haben die Azteken gemacht, aber auch die Wikinger, zum Schluss waren es ja die eigenen Verwandten, die man geopfert hat, weil man dachte, Schmerz ist die Währung. Und deswegen ist es auch so, wenn die Leute zu uns kommen und ich sage, wie geht's Ihnen heute? Und sie sagen, oh, mir geht's gut, dass Leute manchmal sagen, oh, ich klopfe mal auf Holz, ja, toll, ne? So, nach dem Motto, wenn der liebe Gott das hört, dass es mir gut geht, dann wird er sofort
Was Schlimmes.
in seinem Büchlein nachschauen und sagen, ja, wo ist denn das Schaf? Die hat ja noch gar kein Schaf abgeliefert. Und deswegen ist im Grunde genommen bis heute, es ist ja nicht gelebte Religion, aber es ist schon ein Glaube, ne, dass man glaubt, je doller es schmerzt, je mehr es wehtut, je mehr ich mich quäle, je länger ich ohne Essen und Trinken arbeite und je eher es mal bis tief in die Nacht geht und ich falle fast vom Stuhl, dann hat man das gute Gefühl, man hat ein schönes Opfer gebracht. Ne? Und das ist die Idee dahinter.
Cora, vielen Dank. Ich lache zwar, aber ich erkenne natürlich die Dramatik, weil da sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang, wie sehr uns oft etwas in den Gliedern sitzt, Epigenetik, was wir oft übertragen, weil das,
Ja.
was du sagst, löst bei mir natürlich sofort aus, dass das dann auch nicht verwunderlich ist, wenn ich mit Menschen oft über das Thema Erfolg darf leicht sein spreche und einfach nur spontan die Frage stelle, die ich hier zu Beginn auch gestellt habe, wie glaubwürdig ist das im Moment für dich, dass die sofort dabei sind, der Erfolg muss ja anstrengend sein, das wäre ja schön, aber es muss diese tiefe Überzeugung und
Ja.
umgekehrt, wie schwer es ist, dass man einfach mal sagt, na, man kann es doch auch umdrehen, weil unser Gehirn ja das zulässt. Also das finde ich unfassbar spannend, dass du sagst, auch weil es die Geschichte auch zeigt, wie sehr uns das in den Gliedern sitzt, wie lange es schon zurückgeht und dass natürlich Leute, die es dann plötzlich umdrehen wollen, wahrscheinlich erstmal Widerstand kriegen, weil die Leute es nicht gewöhnt sind.
Ja, sie geben halt ihr Bezahlungsmittel her. In ihrer Welt, ne? Und ich habe da noch ein kleines, noch einen
Bin
kleinen,
gespannt,
ne? Noch einen kleinen Anhängsel an die Geschichte. Machen wir ein Gedankenspiel. Ja? Denken wir uns das so, dass vielleicht, wer immer es sei, nennen wir es tatsächlich mal der liebe Gott, sagen wir mal, dass der vielleicht gar kein Buchhalter ist. Ja? Ja, kann ja sein, dass wir wissen es alle nicht. Vielleicht ist das auch jemand, der ab und zu oder auch oft gerne die Menschen beschenkt. Ja, also mit einem gesunden Kind, mit einer lieben Freundin, was auch immer, schönes Wetter, wenn ich Urlaub habe. So. Und dann stell dir vor, du machst jemandem ein Geschenk, du gibst dir Mühe, wickelst es hübsch ein, du hast es schön ausgesucht, dass es zur Person passt. Und die Person reißt das Geschenk auf, guckt rein und sagt, na, das ist ja toll, was kriegst du jetzt von mir? Ja, das ist ein schönes Gefühl. Ja.
Ja.
Und vielleicht wundert sich der liebe Gott oder wer immer es ist über die vielen toten Schafe, vielleicht schon ganz lange.
Ja.
Und sagt, was soll das? Was soll
Ja.
Was sollen die hier? Ja? Und außerdem habe ich es geschenkt. Ja, da brauche ich nichts dafür.
Ja.
Ja, und deswegen wir haben noch ganz viel Aberglauben in uns.
Unglaublich spannend, allein das sich mal bewusst zu machen, dass wir so abergläubisch unterwegs sind.
Ja.
Das heißt umgekehrt, dass wir unser Hirn, ich sage ja immer, ich habe das Hirnfreundchen entwickelt, dass wir mit unserem Hirn nicht wirklich freundlich genug umgehen, vielleicht auch nicht mutig genug sind, das zu tun. Ich habe jetzt mal eine Frage an dich, die eher ins Private geht, zum Thema Nachfolge. Und zwar die Zusammenarbeit mit deiner Tochter. Du hast es ja geschafft, dass deine Tochter erfolgreich, wie wir zu Beginn schon gesagt haben, in die Geschäftsleitung eingetreten ist oder sich einbinden hat lassen. Wie war das für dich und was hättest du gemacht, wenn es nicht geklappt hätte? Oder sagst du dir, das macht nichts, weil der Weg, den wir gegangen sind, die Pionierarbeit, die wir gemacht haben, die hat uns einfach beflügelt und dann wäre es halt so gewesen, dass es nicht weitergetragen wird.
Also es passt total zu dem Motto, Erfolg darf leicht sein. Und zwar war bei uns nie das Thema, dass sie ins Geschäft eintritt. Sie wollte Künstlerin werden und hat auch Illustrationsdesign studiert und abgeschlossen. Ja, Illustrationsdesign, das ist was anderes noch als Grafikdesign. Das war eine Zeit, wo alle Grafikdesign studiert haben und es haben nachher die Leute gefehlt, die per Hand noch malen können. Ne? Also zum Beispiel mal einen kleinen Comic oder Sketche oder mal ein Storyboard scribbeln und so. Ne? Und da war sie ganz erfolgreich mit und macht das eigentlich auch bis heute. Also unsere ganzen schönen Logos und Bilder, die du alle in unseren Büchern siehst, diese kommen alle von ihr.
Okay.
Ja, so. Und dann hat sie erst viel später gesagt, na, ich gucke mir doch mal an, was ihr da so macht. Und das hat sie nicht bei uns gemacht, sondern bei Robert Dills in Amerika. Und dann war das natürlich noch schön mit einer Reise nach Kalifornien verbunden. Und da ist sie dann auch länger geblieben und ist öfter da gewesen. Und hat irgendwann zu uns gesagt, hättet ihr was dagegen, wenn ich den Laden doch eines Tages übernehme?
Das kam ganz von selbst.
Ja. Ja, und das ist eigentlich die Geschichte, die
Toll.
unter Motto passt.
Ja, das stimmt.
Ja, ne? Und wir hätten auch andere Wege gefunden, um unser Geschäft vielleicht jemandem zu übergeben, der Spaß dran hat. Aber das Thema hat es nie gegeben.
Wow, das ist ja wirklich toll und auch großartig für
Ja.
euch. Vielen Dank an der Stelle, Cora. Ich fasse einmal zusammen. Und ich danke dir jetzt schon einmal für deine Zeit, für deine Gedanken, für deine Impulse und möchte dich dann auch bitten, dass du dann abschließt. Wir haben jetzt gehört, wer du bist und was du auch als Pionierarbeit, ich sage nur Stichwort Wingwave, Methode aufgebaut hast, und zwar nicht nur deutschlandweit, sondern international, und zwar du, und ich betone auch mit deinem Mann. Wir wissen Epigenetik und Glück, wie das zusammenhängt, was Glück auch bedeutet und dass wir hier für unser gelingendes Leben durchaus auch was tun können, indem wir aber auch anfangen, hirnfreundlich mit uns umzugehen, sprachbewusst und auch die eine oder andere Methodik zulassen. Wir wissen auch, dass es Skeptiker gibt, die gab es schon immer, aber du hast es an einer Geschichte deutlich gemacht, es hat mit einem tiefsitzenden Aberglauben zu tun. Erfreulicherweise gibt es aber Möglichkeiten, nicht in diesem Schmerz zu bleiben, sondern aus dem Schmerz auch rauszugehen und durchaus auch Erfolg leicht erfolgen lassen zu können im Gedanken und in der Umsetzung. Ich freue mich, wenn du jetzt einmal nochmal das sagst, was dir in diesem Moment durch den Kopf geht und sag vielen Dank.
Mir geht durch den Kopf, wie schön du das zusammengefasst hast, Astrid.
Danke.
Und was mir auch durch den Kopf geht, dass ich mich auch freue, dass dieser Podcast, ich sag mal, so dramatisch in die Welt geht. Denn genau dieses Motto, was du hast, das liegt auch uns am Herzen. Und auch epigenetisch betrachtet, wir glauben also, dass Menschen viel mehr ihre Potenziale entfalten können, auch in den nächsten Generationen, die es wirklich brauchen, ne? Also, wenn man immer weiß, dass die positiven Emotionen uns Kraft geben, auch Kraft für große Aufgaben. Ja, und insofern freue ich mich ganz besonders, dass du mich zu diesem Thema eingeladen hast.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Erfolg darf leicht sein.